Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich. Der Berliner Friedrichstadtpalast steht für die ganz große Show mit viel Tanz, viel Akrobatik, einem Farbenrausch mit viel Prunk und das alles seit mehr als 100 Jahren. Und heute besucht uns der Intendant des Friedrichstadtpalastes, nämlich Bernd Schmidt. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Timm.
Sie sind täglich inmitten dieser Atmosphäre von Superlativen seit 17 Jahren. Die ganz große Show. Ich habe es ein klein bisschen beschrieben, haben natürlich auch einen Bildschirm im Büro, um auf die Bühne gucken zu können. Haben Sie da eigentlich noch so Momente, wo Sie einfach staunen und sagen, boah, toll, gibt's sowas?
Doch, tatsächlich, die habe ich. Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, ja, dieses Kind im Mann oder das Kind im Menschen zu bewahren. Und ich gehe oft rein und bin begeistert, was meine Künstlerinnen und Künstler da machen. Auch wenn unsere Girl-Reihe oder Kidline, 32 Frauen, ich habe das schon hunderte Male gesehen. Immer noch ein Gänsehautmoment. Artistik, weil manche Artisten ja wirklich sehr viel geben, auch Kraft und Schmerz teilweise wird die Artistik. Und das zu sehen, großartig.
Was war der letzte Gänsehautmoment, wo Sie das gedacht haben? Toll, dass das geht.
Es ist oft natürlich bei Artistik der Fall, ja, wenn man sieht, was Menschen mit dem Körper machen, mit all den Naturgesetzen, die auch für Artisten gelten, ja. Das ist wirklich, wo ich sage, jetzt haben wir White Gothic, das sind vier Männer, die bei uns Artistik machen. Wenn sie das angucken, da kriegen sie beim Freudentränen und Schmerzen beim Zugucken gleichzeitig.
Bernd Schmidt bleibt erstmal hier bei uns vor Ort im Studio. Er ist Intendant des Berliner Friedrichstadtpalastes, ein Haus der Superlative mit direkter Tradition bis in die goldenen 1920er. Eine Riesenbühne, gefühlt ein halbes Fußballfeld. Eben habe ich erfahren, die Dimensionen stimmen sogar. Ungefähr ja, ein halbes ja. Fußballfeld. Haben Sie jemals allein auf dieser großen Bühne gestanden, um diese Dimension mal zu fühlen, die Ihre Künstler jeden Abend füllen müssen?
Tatsächlich ist es ja ein Privileg, was ich habe als Intendant oder als Mitarbeitender des Palastes, dass ich ab und zu mal auf die Bühne kann. Und gerade während der Corona-Pandemie, wo das Haus so leer war, stand ich da öfters und habe das da umso bedrückender empfunden, diese Leere, aber auch diese wahnsinnige Größe. Und das ist wirklich ein Raum, der zu füllen ist. Man braucht Präsenz als Künstler. Ja.
Als einzelner kleiner Mensch ertrinkt man da. Man braucht wirklich das ganz Große. Und eigentlich funktioniert auch nur das ganz Große, oder?
Oder man hat Präsenz. Ja. Also wir hatten ja im Jahr 2019 Polish und René Polish und Fabian Hinrichs bei uns. Mhm. Ja. Und eigentlich, also wir haben den unterstützt mit ein paar Tänzerinnen und Tänzern, aber die meiste Zeit war Hinrichs alleine auf der Bühne. Und Fabian hat eben diese Präsenz. Ja. Und der hat mit dieser Riesenbühne auch gespielt und mit dem Raum.
Das war so ein besonderer, so ein Boah-Moment.
Ja.
Aber meistens sind es natürlich die ganz großen Revuen und sie haben 100 Leute auf der Bühne, ja. Tänzerinnen, Tänzer, Musiker, Akrobaten. Man weiß gar nicht, in welche Ecke man hingucken soll. Man ja. kann auch in viele Ecken gucken.
Total.
Und Verschiedenes erleben. Knallbunt ist es sowieso. Trotzdem, Revue ist ein alter Begriff, der gehört für viele, glaube ich, gar nicht mehr zum Sprachgebrauch. Was ist für Sie, was gehört zu einer Revue alles dazu?
Tatsächlich hat die Revue sich ein bisschen in so einen einzigen Satz verabschiedet, ne? So etwas Revue passieren lassen, ja, den man so sagt und man gar nicht mehr drüber nachdenkt, was es heißt. Aber Revue kommt aus dem Französischen, etwas Wiedersehen, da ist die Tradition. Aber wir sprechen heute auch von Showunterhaltung. Ja? Wir sagen, wir sind ein Showtheater, unsere jetzige Show Falling in Love, das ist eine Grand Show, weil sie diese Größe hat, wie Sie es gerade beschrieben haben, über 100 Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Sind weltweit die größten Ensuite-Shows, ja? Selbst in Las Vegas. Mhm. Keine so großen Shows.
Und die berühmte Girls-Reihe mit den yeah. Girls-Reihe, so rum, yeah. so viel Zeit muss sein, mit den 32 Tänzerinnen, die 64 Beine schwingen, ohne sich ins Gehege zu kommen, die waren sie mit Stolz.
Sehr. Das ist eine Tradition seit den 20er Jahren, seit Eric Charell 1924 das erste Mal. Also wir hatten jetzt letztes Jahr 100-Jähriges und mittlerweile haben wir sogar ein paar Boys oder genderfluide Menschen, die können da auch mitmachen. Die Voraussetzung ist, sie müssen problemlos auf High Heels laufen können und sie müssen die Beine so hoch bekommen, wie es Frauen bekommen.
Unterhaltungstheater, eine der allerersten Revuen, ich habe mal ein bisschen gekramt, die es überhaupt je gab, hieß Für alle. Ist das schon eine Benennung des Prinzips, was, dessen, was da sein soll für alle?
Also das exakt, das war auch 1924, ja, und das war auch die erste Revue, wo es eine Girl-Reihe gab, die war von Eric Charell. Und ich finde auch, also für alle inklusiver kann man einen Showtitel nicht gestalten hier. Ne? Mhm. Und war auch ein Riesenerfolg. Und die nächsten Jahre hat er dann auch bei der Revue, ist er dabei geblieben. Das Haus war nämlich vorher, hatte Probleme, sich zu füllen. Das waren 3000 Sitzplätze, die hat man kaum voll bekommen. Aber mit Revuen ging das dann plötzlich.
Heute haben Sie noch wie viele Sitzplätze?
Knapp 2000, 1900.
Das größte Theater in Deutschland auf jeden Fall, oder?
Und von der Bühne auf, ja, weltweit und von den Plätzen in Berlin auf jeden Fall, ja.
Mit dem für alle wollte ich noch auf was anderes hinaus. Sie haben ja tatsächlich ein Publikum zwischen 10 und 100.
Ja.
Und den Anspruch und die Herausforderung, dass zwischen 10 und 100 bei Ihnen Unterhaltung, Entspannung, Spaß auch findet. Und Ihre Stücke laufen 2 Jahre lang. Das heißt, Sie müssen immer treffen, sonst sind Sie auch ganz schnell pleite, wenn das zwischen 10 und 100 nicht klappt. Wie packt man das an? Wir müssen, wir wollen jedem was bieten.
Ja, jetzt haben Sie sich immer wieder an das Paket auf meinen Schultern erinnert. Ja, es ist tatsächlich, es ist natürlich auch ein Druck und man muss immer gucken, dass der kreativ bleibt und einen motiviert und nicht erdrückt. Aber natürlich ist es wirklich so, wir müssen alle 2 Jahre uns nochmal neu erfinden. Wir können nicht immer wieder das Gleiche machen. Wir müssen die Leute auch überraschen. Meine persönliches Credo oder meine Überzeugung ist, Leute verlassen das Theater nur begeistert, wenn etwas kam, was sie überrascht hat, was schöner war, als sie das erwartet haben. Und deswegen, ja, der Druck ist groß.
Machen wir es konkret. Was suchen Menschen bei Falling in Love?
Ich denke, in dieser sehr lauten, teilweise manchmal auch hasserfüllten Zeit wollen wir bei Falling in Love das zeigen, was wäre, wenn unter uns ein wunderschöner Garten der Liebe ist, wo jeder sein kann, wo er sein kann, wie er möchte. Ja, ja. Und das ist eben in dieser Show, dieses Falling. Wir haben ja alle das Gefühl, dass wir so ein bisschen fallen. Nichts ist so, alles, was wir früher dachten, das sicher ist, ist heute nicht sicher. Also man muss nur nach Amerika schauen, die Erschütterungen jeden Tag. Deswegen dieses Gefühl des Fallens, Falling. Aber da wir der Palast sind, fällt man nicht ins Bodenlose. Wir fallen in Liebe.
Sie können nicht die Welt retten, aber die Stimmung verbessern.
So ist das.
Jeden Abend 1 Million Swarovski-Kristalle in Bewegung, habe ich gelernt. Der technische Aufwand ist gigantisch. Stehen Sie eigentlich irgendwie im Guinness-Buch der Rekorde?
Also 1 Million, das fasziniert Sie möglicherweise schon als Frau, aber es sind 100 Millionen.
Swarovski. 100 Millionen.
Ja, ich weiß,
zwei Nullen dazu.
Genau, das klingt so unglaublich. Dass man,
aber wenn Kristalle, ich denke, nicht Steine.
Richtig, Kristalle, aha, ja. Unter anderem aber der größte Swarovski-Kristall, den es gibt hier, der größte geschliffene. Aber es sind 100 Millionen. Teilweise tanzen wir auch auf Kristallen. Das ist wirklich ein verschwenderisch schönes Bild.
Da fallen auch jeden Abend welche runter von Kostümen. Werden die dann hinterher wieder aufgesammelt oder wie?
Vielleicht sind es mittlerweile auch nur noch 98 Millionen. Aber ich denke, es kommt hin.
Reden wir mal über Geld. Es sind ja Kosten dahinter, die schwindlig machen. Also eine Produktion rund 15 Millionen, ja, ist die Hausnummer. Allein die Hüte vom Lieferanten der Queen, 30.000 pro Stück.
Ja.
Geht's nicht eine Nummer kleiner?
Ja, aber dann wäre es halt nicht so schön. Ne? Und insofern ist das, was Revue auszeichnet, seit den 20er Jahren der Begriff der verschwenderischen Pracht. Und Sie haben vorhin auch gesagt, in welche Ecke man guckt, es gibt immer was, mhm, zu sehen. Und das macht natürlich auch Revue aus. Natürlich könnte jetzt ein Controller kommen und sagen, naja, was die da hinten tanzen, das tanzen die da vorne auch. Also dann könnte man doch eine von den beiden Gruppen ersparen. Bühnenbild machen wir einen Tisch und einen Stuhl und dann haben wir halt Warten auf Godot. Ja, und dann, das ist auch ein erfolgreiches Stück.
Aber
ja,
verloren auf einer Riesenbühne.
Absolut.
Keine Chance.
Aber die Verlorenheit kann auch, ja, natürlich da schön mitspielen. Oder ich mache Caveman, da habe ich dann einen Typ, der spielt.
Ja.
Insofern, was wir machen, ist Pracht und diese Schönheit. Es holt sich ja rein. Also es ist ja nicht so, die Zahlen haben wir ja, es wird wieder eingespielt, das Geld. Insofern ist es kein Verlustgeschäft.
Kann man sagen, Prunk kostet und rechnet sich trotzdem?
Ich glaube, die Leute wollen das sehen. Ja, mhm, auf jeden Fall. Die Leute wollen das auch sehen. Die Leute zahlen Eintritt, die wollen einen besonderen Abend haben. Und wenn ich so einen besonderen Abend mit so einem Sparbrezelprogramm mache, dann fühlt sich das halt eben auch so an. Ja? Und bei uns kommen die Leute rein und dann sehen sie, für was sie bezahlt haben.
Wie ist das eigentlich, wenn eine Produktion abgespielt ist? Was machen Sie dann mit 100 Millionen Swarovski-Steinen mit 30.000 Euro Hüten. Wird das alles verkauft? Kommt das in Fundus? Das sind doch Riesen. Schon Materialwerte, die sie da händeln und die dann plötzlich übrig sind.
Total. Ehrlich gesagt frage ich mich das auch immer, ja, weil wir natürlich auch Kostüme von Jean-Paul Gaultier haben. Dann haben wir von Philip Tracy die berühmten Hüte, ja, zwischen 30 und ich glaube eine sogar 50.000, weil da wahnsinnig viel Handarbeit und gebogene Federn und wirklich viele Monate daran gearbeitet wurde. Was macht man damit? Ja? Insofern, die liegen bei uns gut aufbewahrt. Ich habe noch tatsächlich kein Ding und mit den 100 Millionen Swarovski-Kristallen, vielleicht zahlen wir unsere Angestellten dann mal 2 Monate mit Kristallen. Nein, das war ein Scherz.
Aber Einbruch in den Fundus lohnt. Wenn man
das, drauf ja, also wir haben ein ganz tolles Wachteam, insofern nicht zu empfehlen, aber es ist tatsächlich wertvoll, was bei uns ist.
Anfang des Jahres ging im ZDF die zweite Staffel von Der Palast über den Bildschirm. Eine Erzählung mit realistischen Anklängen über den Friedrichstadtpalast in Wendezeiten. Bernd Schmidt, der Intendant, ist bei uns zu Gast. Ist so eine Fernsehserie der kostenlose Werbejoker?
Es war wahnsinnig viel Aufwand, da mitzumachen, weil wir da wirklich mitgespielt haben während des Tagesgeschäftes. Aber es ist natürlich dann 2 Staffeln über sein Haus, wo dann noch der Titel heißt Der Palast, ist natürlich schon ein wahr gewordener Traum.
Mhm. Aber hat da bestimmt noch Publikum beschert, ne?
Auf jeden Fall. Mhm. Also wir merken das auch jetzt. Also wir hatten im März eine Auslastung von knapp 97%. Da merkt man schon, dass die Leute sich das angeguckt haben und dann einfach mal live sehen wollen.
Sie haben die Intendanz 2007 übernommen. Da spielte man vor doch recht leeren Reihen. Und die Chose damals hätte auch noch komplett kippen können, statt eine neue Erfolgsgeschichte zu werden. Es war auch alles ein bisschen verstaubter. Also der Spruch ging rum, wenn meine Oma zu Besuch kommt, dann schicke ich sie in Friedrichstadtpalast. Nichts gegen die Oma, aber das Publikum hat sich gewendet. Und die Zeichen, als sie anstanden, standen nicht gut für eine Kunst, die DDR sehr liebevoll gepflegt hat. Wie haben Sie das rumgedreht?
Also erstmal ist richtig, was Sie sagen, dass die Kunstform der Revue in der DDR überlebt hat. Ja, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik war es so, dass die Revue ein schmuddeliges Image bekam. Ja, die war dann so meistens so in Bahnhofsnähe oder so eine Bahn, war eigentlich so was Sexuelles, Gläschen Sekt für viel Geld und dann so ein Striptanz. Und das war so sehr schmuddelig, wurde gar nicht mehr gepflegt. Dann gab es noch so Musikrevuen Anfang der 60er im Fernsehen. In der DDR, die haben das gepflegt und tatsächlich hatte es dann aber nach der Wende so eine Orientierungslosigkeit, ja, weil die Leute aus dem Osten erstmal ohne Mauer sich alles anschauen wollten nach Paris und in die Welt. Und aus dem Westen hatte man den Palast noch gar nicht so auf dem Schirm. Ja? Und deswegen waren wir da wirklich in einer komischen Zeit. Und 2007 war es sehr kritisch. Das Publikum war alt und wie Sie sagen, da spricht nichts, aber es fehlte von unten das, was nachkommt. Ja? Mhm. Und das haben wir Gott sei Dank jetzt gedreht.
Die Mitarbeiter haben Sie, wenn ich es richtig weiß, auch getestet. Hm? Lag irgendwo ein Zettel rum in kyrillischer Schrift? Wer das lesen kann, ist kein doofer Wessi. Sie konnten das lesen, damit haben die Kollegen vielleicht nicht gerechnet. Ja. Zum anderen, wer als
zumindest war ich ein Wessi dann, aber kein doofer.
Aha, aber Sie konnten das sofort lesen. Hat man Ihnen das, was ich, aufs Klo gelegt oder wie?
Das hing an einem Arbeitsspind, hing dieser Zettel, so eben im kyrillischen Buchstaben. Aber ich konnte es lesen, weil ich vorher ein paar Mal in der Ukraine und in Russland war und deswegen auch das kyrillische Alphabet gelernt hatte, weil ich mich da die Straßenschilder lesen wollte, mit zurechtkommen wollte. Deswegen konnte ich das lesen. War ein witziger Moment und ein peinlicher, der dann aber in allgemeinen Gelächter endete.
Trotzdem kamen Sie als Sanierer, da ist das allgemeine Gelächter erstmal ziemlich rar. Da macht man sich nicht beliebt.
Es ist in Momenten, wo man am Boden ist, und das war ja der Palast, wird natürlich jemand, der neu kommt, erstmal skeptisch angeguckt. Aber auch hoffnungsvoll. Ich kam ja von Stage Entertainment, einem Musical-Konzern. Mhm. Und die dachten natürlich alle, ich bin so der Wegbereiter für Stage und ich mache das jetzt alles hübsch, damit dann die Stage das übernehmen kann und Musicals spielt. Hat man aber schnell gemerkt, dass ich wirklich zu der Revue-Tradition des Hauses stehe. Und man hat mich getestet und ich habe dann wirklich mit der Mannschaft, mit dem vorhandenen Ensemble, was damals sicherlich zu 80-85% aus Ostdeutschen bestand, haben wir das gedreht. Ich habe niemand mitgebracht, sondern wir haben die Leute, die da waren, haben ihr Haus zusammen mit mir selber gerettet.
Erst getestet worden und dann adoptiert.
Ich weiß nicht, ob jetzt jeder im Haus mich heute mag und so. Das ist, glaube ich, bei 500 Leuten zu viel. Aber ich denke mal, insgesamt ist das schon so, dass das Haus und ich gut harmonieren.
Heute redet man in der Berliner Kultur viel über Geld, vor allen Dingen über Geld, was nicht da ist oder abgeknapst wird. Wie viel Prozent Zuschüsse kriegen Sie vom Senat?
Das sind so kommt aufs Jahr an, während der Pandemie waren es natürlich mehr, aber jetzt sind es so um die 30%. Mhm. Und die brauchen wir, weil wir die größte Theaterbühne der Welt haben. Da sind 100 Künstlerinnen und Künstler drauf. Das kostet Geld. Ein durchschnittliches Musical, was Sie heute sehen, sind vielleicht 25, 30 Leute auf der Bühne. Ja? Also wir haben sehr viel mehr. Und wir haben ein Kinder- und Jugendensemble, das junge Ensemble mit 250 Berliner Kindern.
Und dafür sind vor allen Dingen auch die Subventionen. Ne? Damit verdient man nicht Geld, sondern...
Also wir könnten vielleicht, weil das immer ausverkauft ist, aber wir wollen natürlich da bewusst die Preise nicht so anheben. Wir wollen das niedrigschwellig halten für Kitas, für Schulklassen. Da wollen wir keine Schweinepreise aufrufen. Ne?
Schweinepreise, schönes Wort, das klaue ich Ihnen mal. Kinder- und Jugendensemble, kann man da hinkommen, wenn man Lust hat oder nur, wenn man seine Tanzausbildung schon mit 6 angefangen hat? Wie ist das eigentlich?
Man sollte ein gewisses eine Bewegungsbegabung haben, ja, so Autistiker wie ich, also ich war nie ein guter Tänzer, ja, und ich bin irgendwie so Musik und ich, das waren irgendwie so zwei getrennte Welten, so von der Bewegung und insofern, ich wäre da wahrscheinlich nicht aufgenommen worden. Aber ein Kind, was Spaß hat an der Bewegung, soll kommen und es ist wichtig, dass das Kind mehr Spaß hat als die Eltern, weil oft sind es die Eltern, die wollen, dass das Kind kommt. Wenn es das Kind ist und das Kind sich bewegt und einen Spaß hat, auch sich zu zeigen so und zu sprechen oder wir das fühlen, dass das da sein könnte, dann ist es perfekt.
Sie sagten rund 30% an Zuschüssen, vor allem eben für dieses Kinder- und Jugendensemble. Das ist ungefähr umgekehrt so viel wie bei großen Theatern und Opern. Liegt auch in der Natur der Sache. Sie bekennen sich zur großen Show, zur Unterhaltung und haben auch Produktionen, die spielen Sie 500 Mal, nicht so 10, 15. Aber im Moment, das Geld, das Sie für schlechte Zeiten eigentlich gebunkert hatten, das wurde jetzt gleich eingerechnet zum Aufbrauchen. Werden Sie dafür bestraft, dass Sie Ihr Fach gut können?
So könnte man es...
Es muss erzögern.
Ja.
Es sind Verhandlungen im Gang.
So könnte man es natürlich sehen, dass wir für den Erfolg bestraft werden. Man könnte es auch so formulieren wie der Kultursenat, der sagt, die stärkeren Schultern müssen mehr tragen. Das ist ja beides eigentlich der gleiche Effekt und unterschiedliche... Ich sehe es natürlich tatsächlich so, in dem Moment, wo ein Haus, wo es einem Haus gut geht und uns ging es letztes Jahr gut und dieses Jahr bisher auch, dass man dann mal mehr schultern muss. Langfristig finde ich schon, dass wieder Gerechtigkeit einziehen sollte. Im Moment können wir das, was man von uns verlangt, leisten. Aber wer weiß, wir haben jetzt gerade auch einen Höhepunkt des Erfolges, ja. Und auch ich bin nicht Gott. Ich kann nicht versprechen, dass das immer so weitergeht. Also auch wir können vielleicht mal eine Show haben, die mal 20% weniger performt und dann hätten wir gleich ein Riesenproblem.
Alle 2 Jahre kommt was Neues, was ich wirklich bewundere. Sie schöpfen ja letztlich aus dem alten Besteckkasten. Sie haben Musik, Sie haben Tanz, Akrobatik, alles bunt, oft keine durchgehende Handlung. Das ist das Wesen der Revue. Wie ahnt man da, wie riecht man da 2 Jahre im Voraus, was den Leuten vielleicht gefallen könnte, denn wenn es floppt, sind die Millionen versenkt und das Haus ist leer. Das ist schlecht.
Das ist das richtige Resümee, das ist schlecht. Ja. Vielleicht hilft mir ja, dass ich einen Namen habe wie Schmidt. Ja. Also der Name ist schon mal nicht abgehoben, er ist wahnsinnig allgemein. Und auch wenn ich ein sehr privilegierter Mensch bin in vielerlei Hinsicht, versuche ich doch immer noch, ein Gespür zu behalten für die Welt und für das, was mich umgibt. Also ich bin, glaube ich, würde ich jetzt in der Selbstreflexion sagen, kein abgehobener Mensch und versuche auch das Einfache zu schätzen. Und insofern das zu spüren, was Leute umtreibt, das merke ich in Gesprächen, das merke ich, wenn ich ganz viel Medien konsumiere und das dann immer reinzubringen. Aber das ist genau das, was es in der Revue ausmacht tatsächlich dann. Ja, es muss einen Zeitgeist treffen. Ist die zu lustig? In einer beklemmenden Zeit funktioniert das gar nicht. Ist sie zu beklemmend in einer Zeit des Aufbruchs, funktioniert es auch nicht. Man muss den Moment treffen, ja.
Und im Moment wechselt der Zeitgeist sehr, sehr schnell. Also man hat das Gefühl, jeden Morgen ist die Welt eine andere, je nachdem, was zum Beispiel aus den USA an neuesten Ideen oder auch nicht Ideen kommt, wieder umgestürzt wird. Ja. Also Unterhaltung ist ja auch im Moment eigentlich kein leichtes Geschäft. Die Zeiten sind nicht so unbedingt danach.
Nee, die Leute sind bedrückt und teilweise lähmt sie das auch, weil das eine krasse Überforderung ist, was da gerade ist. Ja? Also teilweise haben die Leute Probleme, sich Dinge zu kaufen, weil die Dinge teuer geworden sind. Dann sind Kriege, wo sie Angst haben, dass die überschwappen und übergreifen auf andere Länder. Dann in Amerika, wo so feste Anker auf einmal gar keine Anker mehr sind, sondern zu Bedrohungen sich entwickeln. Das sind bedrückende und lähmende Geschichten. Ja? Ich denke, dass in dieser Zeit es aber dann gerade doch etwas braucht, was einen gewissen Optimismus reinbringt und sagt, das ist ja auch jetzt, auch wenn die Hörerinnen und Hörer, die uns gerade zuhören, einfach mal kurz aus dem Fenster schauen. Es ist Frühling, die Sonne scheint, es ist schön. Ja? Ich glaube, ab und zu mal wieder diesen Blick zu heben auf die schönen Dinge im Leben, ich glaube, das hält uns am Leben.
Bernd Schmidt ist unser Gast, Intendant des Friedrichstadtpalastes. Ja, wer hat Ihnen eigentlich das T im Vornamen verpasst? Bernd mit DT habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen.
Ja, gut, dass Sie das sagen. Eigentlich ist jetzt, wo mir es auffällt, ja. Aber ich bin natürlich wirklich Gott dankbar, dass ich das habe mit dem Nachnamen schon, ja. Aber dass man beim, und Bernd ist ja so Bernd das Brot und so weiter, ja. Kein toller Name mit dem Bernd, mit dem T. Eine ganz kleine, Pimp up my first name.
Wer hat gepimpt? Wissen Sie das? Ich habe keinen. Den Vornamen Bernd mit DT. Ich habe gegoogelt. Ja. Nachname, klar, aber mit im Vornamen. Ich habe es nicht gefunden.
Ja, ja. Ich werde meine Eltern fragen, wem ich das verdanke und bin dankbar dafür.
War Ihnen ein Hang zur Kunst, zur populären Kunst in die Wiege gelegt, familiär bedingt?
Ein gewisser Eskapismus vielleicht, ja, aber eigentlich nicht. Mein Vater ist Lacktechniker, war Laborleiter und in seinem Fach ein sehr renommierter Chemiker. Meine Mutter war Hausfrau und die sich wirklich liebevoll und viel um uns gekümmert hat. Und wir waren, also wir sind mal in Museen gegangen und so, aber so Theater eher nicht, ne? Und aber ich habe schon immer so das Lust an der Fantasie und am Spielen habe ich immer gehabt. Ja.
Sie haben Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, in Augsburg auch promoviert. Promoviert über die Führung von Konzernen, habe ich nachgelesen.
Ja.
Da hätten Sie ja auch, was weiß ich, im DAX-Konzern landen können, statt im Friedrichstadtpalast. Warum haben Sie die Biege gemacht?
Ja, noch bin ich ja nicht fertig mit dem Palast, ja. Vielleicht wären wir noch ein Riesenkonzern. Ein paar Jahre habe ich ja noch.
Wollen Sie das?
Nein, will ich nicht. Aber es hat mir, der Untertitel war ja die Führung von kleinen und großen Konzernen. Insofern, wir sind jetzt schon ein mittelständisches Unternehmen. Insofern, einiges hat mir da was gebracht. Aber ja, die Promotion. Ich habe damals promovieren können, weil mein Professor, der war kurz vor der Emeritierung, gesagt hat, komm in 2,5 Jahren, hast du Lust, weil ich auch so gut war, wollte er das machen. Und ich sagte, Mensch, promovier mal, kriegst du im Restaurant einmal einen besseren Tisch. Und deswegen habe ich eigentlich hauptsächlich promoviert, nicht wegen dem Titel an sich.
Ich habe eigentlich nachgefragt, Sie haben super abgeschlossen. Sie hätten eine Karriere machen können, in den Anfängen sicher deutlich besser bezahlt, was weiß ich, bei McKinsey oder bei Bertelsmann oder ja, in einem Unternehmen, was weniger gefährdet ist, wenn irgendwas schief geht. So ein Tanker, wenn Ihnen eine Show daneben geht, so einen Tanker rumzukriegen, ist schwer.
Ja, also die McKinsey stand tatsächlich so auf dem Ding damals, aber ich bin froh, dass ich halt damals eben über die Musikbranche eigentlich diese Kurve gekriegt habe, weil ich da zwei Begabungen, die ich habe, gut verknüpfen kann, nämlich mich wirklich für Kunst und Künstlerinnen und Künstler zu begeistern, mit denen reden zu können, ohne dass die mit mir fremdeln oder ich mit denen. Und auf der anderen Seite ein wirklich geerdetes wirtschaftliches Managementwissen habe, dass mir Sachen nicht, dass ich nicht durchdrehe. Oft sagt man ja, Künstler können mit Zahlen nicht und Controller können mit Künstlern nicht. Und insofern, ich kann wirklich beides. Also ich kann mich mit dem Wirtschaftsprüfer unterhalten, dass der weiß, was ich meine und da ein gutes Gefühl hat und ich kann mich mit dem Künstler absolut toll unterhalten. Ja, und das kann ich natürlich im Friedrichstadtpalast perfekt kombinieren.
Das Bodenständige möchte ich nochmal aufgreifen. Sie haben auch äußerst bodenständige Studentenjobs gehabt. Sie haben in der Krankenhauswäscherei gearbeitet. Ich meine, Sie hätten ja auch in die Statisterie des Stadttheaters gehen können. Wie viel Kilo dreckige Wäsche wuchtet man in einer Schicht, wenn man da arbeitet, Krankenhauswäscherei?
Viel und vor allen Dingen, weil man immer die Plastiksäcke aufreißen muss, die Fingernägel tun einem wahnsinnig weh. Man muss immer wieder aufreißen und dann kam ja wirklich so blutige OP-Wäsche, dann kam Leichenwäsche, Infektionswäsche und so weiter. Und das war natürlich immer sehr. Aber es war eben auch etwas, ich brauchte Geld. Meine Eltern haben mich unterstützt, aber es ist eben nicht fürstlich. Und dann sollte ich arbeiten und habe dann gearbeitet. Das Arbeitsamt rief an für Studenten und hat mit diesem Job, da bin ich hin. Und ja, ich habe da gesehen, also diese Leute, die da arbeiten, irgendwie, das war hart, aber ich dachte mir, ich kann jetzt nicht gehen und so tun, das ist ja dunkelhaft, ja. Ach, der Herr Student, ja, nach ein paar Stunden haut er wieder ab, weil das zu fein ist.
Auch für nichts zu schade, deshalb habe ich es aufgegriffen. Ja. Also sind sie sich im Zweifelsfall für nichts zu schade. Also was gemacht werden muss, wird getan.
Ich schätze auch Leute, die sowas machen total. Ja. Also ich habe da überhaupt nicht so, dass ich so mit sagen, was soll ich jetzt mit dem reden? Ganz im Gegenteil, ich finde das interessant, weil ich da Dinge erfahre, die ja nicht in meiner, die ich nicht in meiner Welt, also in der Grundschule, mein bester Freund war der Sohn des Schweinehirten. Ja, also ich fand das großartig, der hat 1000 Schweine, der roch immer interessant, wenn er in die Schule kam. Und ich war da immer hin und ich hätte natürlich auch mit dem Freund vom Buchhalter, mit dem Sohn vom Buchhalter oder sowas machen können, aber ich fand den viel spannender. Und bis mich mal der Schäferhund von denen gebissen hat, dann durfte ich nicht mehr hin.
Dann musste die Karriere weitergehen in die Musikbranche, ins Musical und jetzt zum Friedrichstadtpalast. Da sind Sie jetzt fast 18 Jahre. Das ist die längste Station Ihres Lebens.
Total.
Sie sind jetzt 61. Ja. Soll das der Schlusspunkt werden?
Das weiß man ja nie. Ne? Vielleicht jetzt sind ja, also wenn ich es nicht falsch einschätze, die meisten ja zufrieden damit, dass ich da bin. Und mir macht es selbst auch grandios viel Spaß. Aber wenn sich das ändert, wenn ich das Gefühl habe, da bin ich nicht mehr erwünscht oder ich bin da nicht gut oder ich bringe dem Haus nichts, dann kann sich das immer noch mal ändern. Ja.
Sie gucken mich nicht so an, als ob Sie denken, das wird morgen passieren. Haben Sie eigentlich einen festen Platz im Publikum? Haben doch viele Intendanten so Reihe 5 außen, so dass die Künstler einem nicht ins Auge gucken und man selber alles im Blick hat. Wie ist das bei Ihnen?
Zu Premieren sitze ich in der 10. Reihe, relativ in der Mitte. Mhm. Und wenn ich sonst reingehe, versuche ich mal die Plätze zu wechseln, damit ich auch aus verschiedensten Perspektiven das sehe. Auch auf den günstigsten Plätzen, in der Preiskategorie 5, versuche ich mal zu sitzen, um auch zu sehen, wie wirkt es da. Also ich arbeite mich durch den ganzen Saal sozusagen.
Auch mal ganz oben unterm Dach gesessen und Sie sehen, ob es da noch wirkt, ob es sich mitteilt.
Total. Also das ist wirklich nicht so, dass ich jetzt sage, oh, immer der beste Platz und dass die Leute mich dann sehen und dann ich da huldvoll grüße. Das ist überhaupt nicht meine Art. Das bin nicht ich.
Die Tradition der großen Revuen, die reicht bis in die goldenen 1920er und die Tradition des Friedrichstadtpalastes ist eine ganz besonders stolze, bemerkenswerte. Max Reinhardt, einer der bedeutendsten Regisseure ever, hat das Vorgängerhaus geführt und den Palast auch mitentworfen. Bernd Schmidt, großer Stolz, große Verpflichtung bis heute. Wie leben Sie damit?
Ich lebe gut damit, indem ich das wirklich annehme und umarme und auch die Verpflichtung daraus spüre. Max Reinhardt, österreichischer Jude, Gründer der Salzburger Festspiele, das Deutsche Theater, gehörte ihm zeitweise, hat dort die Kammerspiele gegründet, Komödie am Kurfürstendamm hat er aufgebaut und eben das große Schauspielhaus aus einem vormaligen Zirkus gebaut, zusammen mit Hans Pölzig, einem Architekten. Und diese Tradition, diese jüdische Tradition, die war mir sehr, sehr wichtig. Ja, mein Großvater, habe ich schon mal in einem Zeitungsinterview gesagt, der war höherer SS-Offizier. Und ich habe immer mit meinem anderen Großvater, der noch lebte und der auch bei der SS war, immer darüber die Diskussion gehabt, wie konnte das passieren. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt bin ich hier selber in einem Haus mit so einer Tradition. Jetzt habe ich diese Macht und diese Reichweite auch. Ich muss damit konstruktiv umgehen. Und deswegen umarmen wir diese jüdische Tradition, weil drei unserer Gründerväter später von den Nationalsozialisten verfolgt und bedroht waren. Das war Max Reinhardt selbst. Der hat Deutschland verlassen Richtung Österreich. Nach der Übernahme Österreichs dann weiter Richtung USA. Hans Pölzig war als Architekt, expressionistischer Architekt unter Druck und Eric Charell war Jude und homosexuell. Das waren zwei Bedrohungskriterien für ihn. Also insofern, diese Geschichte lebt in uns. Und wenn wir heute für Vielfalt und Freiheit und Demokratie stehen, dann wegen diesem Hintergrund.
Ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut, mit dem Sie Ihre große Show bewerben. Da fällt der Satz, wir feiern eine Welt, in der sich jede Farbe zeigt. Das ist mit Sicherheit bewusst gesetzt. Ist das der Wink mit dem, ja, mit dem Federbusch?
Mit dem Federbusch auch, aber natürlich auch mit allen Farben dieser Welt, die wir dann auch wirklich zeigen wollen. Es gibt Ja, es gibt Menschen, die Dinge schön finden, die andere nicht schön finden, aber alles das muss doch, wenn wir liebevoll und respektvoll und nachsichtig miteinander umgingen, gängen, dann wäre das doch eigentlich eine schönere Welt. Aber wir machen es nicht. Ja. Wir gucken auf Dinge, kenne ich nicht, hasse ich, lehne ich ab, raus aus meiner Blase. Und das wollen wir eigentlich auch mit dieser Show zeigen, wie schön es doch eigentlich wäre, wenn wir nachsichtiger miteinander wären.
Zumal also die homosexuelle Community ist unter Künstlern nie klein gewesen. Und ihre Tänzer und Sänger und Musiker und Kostümbildner, die möchten nach der Vorstellung alle gerne wieder heil nach Haus.
Ja.
Wie feiern Sie? Sie sagen, Sie feiern die jüdische Tradition. Sie wenden sich ganz direkt auch an Menschen aller sexuellen Orientierung. Wie feiern Sie das, ohne das Theater in eine moralische Anstalt zu verwandeln? Denn das ist nicht Ihr Job.
Überhaupt nicht, ja. Und die Leute, die von uns zu uns kommen, die wollen auch nicht propagandistisch belehrt werden. Ja, ich meine, wir haben viele Gäste auch, die aus der ehemaligen DDR kommen, und die wollen das schon gar nicht, dass sie da so betreutes Denken kriegen bei uns da, ja, wo das ist gut und das ist schlecht. Nein, überhaupt nicht. Wir zeigen einfach diese Vielfalt auf der Bühne sehr selbstverständlich. Und es sieht prachtvoll aus. Es sieht überwältigend schön aus. Die Leute feiern das und sehen ja dadurch, dass Vielfalt nichts Bedrohliches ist, sondern etwas sehr Schönes. Aber tatsächlich ist es so, dass mein Einfluss dann auch an den Grundstücksgrenzen vom Friedrichstadtpalast endet. Und wenn die Leute rausgehen, auch meine Künstlerinnen und Künstler, mögen sie dunkle Haut haben, jüdisch sein, dass die natürlich dann draußen auch in der Welt gehen, die sich auch ein bisschen verändert. Ja,
aber sie haben auch mal ein bisschen politisch reagiert. Sie haben mal alle Botschafter von Ländern, in denen Homosexuelle diskriminiert werden, von der Gästeliste gestrichen. Sie haben sich mal mit der AfD angelegt, und zugleich ist der Friedrichstadtpalast sowas wie ein prächtiges Schwimmbad. Es treffen sich wirklich dort Menschen, alle möglichen Menschen dort. Das heißt, sie haben auch 20% der Wähler von rechten Parteien wahrscheinlich im Publikum und wollen ja auf deren Geld nicht verzichten. Wie balanciert man das aus?
Naja, auf deren Geld könnte ich schon verzichten, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ja. Aber so, es geht ja darum, dass diese Leute auch das Recht haben, zu uns zu kommen, und auch das, wenn sie bei uns sind, möglicherweise ja auch sehen, dass sie, wie schön Vielfalt sein kann. Und wenn sie zu uns kommen, dann wollen sie auch was Schönes erleben. Also ich freue mich auch über jeden. Und rechts ist ja noch nichts Schlimmes, ja. Was Schlimmes ist ja rechtsextrem. Ja? Genau. Mhm. Ne? Und wenn jemand sehr konservativ ist und bei uns gerne ist, freue ich mich total, dass er da ist. Und mit der AfD, das war halt damals, das war halt auch so vor dem Hintergrund auch meiner Geschichte, dass ich jetzt mir eben dachte, man muss da etwas sagen, weil wir haben Mitarbeiter mit dunkler Haut, die leiden unter diesem Sittenverfall, unter dieser Verrohung dessen, was man sagen kann, die Verschiebung der Sprachgrenzen, was früher verpönt war, wird heute mal locker dahingesagt. Und das ist nicht gut, das verletzt, das tut weh. Und da musste ich und wollte ich mich dazu äußern. Und bei den Botschaftern war es so, ich kann doch nicht einen Botschafter aus dem Land einladen, wo Homosexuelle gesteinigt werden. Und dann sitzt er bei mir in der Show mit einer Ehrenkarte, einer Premiere, und auf der Bühne sind auch Homosexuelle. Ich fand, da wollte ich ein Zeichen setzen. Wenn der seine Karte bezahlt, der Botschafter, kann er kommen. Aber eine Ehrenkarte, diese Ehre hat er nicht verdient.
Und wie haben die Botschafter reagiert? Die reagieren doch meistens gar nicht. Die sind doch sehr diplomatisch.
Richtig. Die haben diplomatisch reagiert, indem sie nicht reagiert haben. Und ich habe aber gehört aus Diplomatenkreisen, dass die gefragt haben, und darfst du kommen und wir dürfen und so weiter. Also es war durchaus ein Gespräch, also es ging da mal rum. Und ja.
Aber Sie selber hatten das Gefühl, ich habe richtig gehandelt. Und das scheint Ihnen wirklich sehr wichtig zu sein, unseren roten Faden auch vorzugeben. Zumindest mein Eindruck, auch aus diesem 40 Minuten Gespräch jetzt.
Ja, also die Bundesregierung hat damals gesagt, in einer Pressekonferenz wurde sie darauf angesprochen, die hat gesagt, das würden sie nicht so machen, ja, weil das natürlich so diplomatisch bisschen Fauxpas war. Wobereit sagte mir auch mal, dass ich das eigentlich so nicht hätte machen dürfen, aber er sagte es lächelnd. Insofern, aber ich habe es gemacht. Und hätte ich vorher gewusst, dass ich es nicht machen darf, hätte ich es hoffentlich trotzdem gemacht.
Können wir zum Schluss mal eine Runde spinnen? Eine kleine Runde?
Ich spinne den ganzen Tag, ja.
Sie haben eine über 100-jährige Tradition im Rücken, die Ihnen viel bedeutet. Wie stellen Sie sich denn Revue, diese Show, die Sie machen, in 100 Jahren vor? Gibt's die dann noch? Wir sind beide dann nicht mehr da. Wir dürfen also auch komplett daneben liegen.
Aber es wird ja aufgezeichnet. Ja, die meisten Zukunftsprojektionen haben sich ja hinterher immer so ein bisschen als peinlich rausgestellt. Ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, dass die persönliche Zusammenkunft es in der Zukunft noch gibt und die bedeutsam sein wird. Ich glaube, sie wird sich aber unfassbar verändern im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Ne? Mhm. Ich glaube, wir werden möglicherweise mit Devices, mit Brillen und dergleichen auf die Bühne schauen. Während wir hingucken, können wir vielleicht Informationen abrufen. Wer ist wer? Was hat der schon gemacht? Was ist das für ein Song? Und so weiter. Als Dirigent kann ich Fragen fragen. Als Musiker kann ich vielleicht, wenn ich Geige spiele, kann ich mir andere Informationen holen. Ich glaube, das wird, ich werde konkurrieren mit einer unglaublichen Informationsflut. Dann und insofern
jeder so ein Chip in sich könnte sein. Und 100 Millionen Swarovski-Steine kann man sich dann selber projizieren.
Ja, oder das Licht irgendwie schlichter, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wird sich sehr, sehr in der Wahrnehmung, es wird interaktiver werden, glaube ich. Aber ich denke, dass die Zusammenkunft, dieses Versammeln um das Feuer, ja, Foyer ist ja ein französischer Begriff, ist ja übrigens auch, kommt auch von Feuer. Das ist der Raum, wo sich alle gesammelt haben, weil es warm war. Ich glaube, dieses Foyer im Theater und der Theatersaal wird weiter ein Raum bleiben. Aber es wird sich sehr verändern, was wir sehen in 20, 30, 40 Jahren.
Wo Sie Foyer sagen, die Manege im Zirkus, das gibt es seit der Antike.
Ne? Ja.
Also einfach
ja.
Aus dem Gefühl heraus, Menschen wollen zusammen was Tolles erleben, egal wie sie sich erdenken werden.
Das wird nicht ersetzt werden können durch, ja. Dass ich in so einer Welt drinne bin, in so einer Meta-Welt. Ich glaube, die Leute wollen dann doch wieder das raus, aber es wird eine Konkurrenz geben. Ne?
Ich danke Ihnen für den Besuch. Geht's jetzt direkt in den Palast?
Auf jeden Fall.
Für langweilige Büroarbeit?
Lieblingsort Palast. Also langweilige Büroarbeit gehört natürlich auch dazu, aber viel Spannendes.
Haben Sie die Serviette, auf die Max Reinhardt den Grundriss skizziert hat, haben Sie die eigentlich noch? Die soll da irgendwo sein.
Direkt bei mir im Büro.
Wirklich?
Ja, und da ist ein Viertel dieser Serviette ist weggerissen. Das hat Max Reinhardt mitgenommen und die Serviette, die anderen drei Viertel, hat Hans Pölzig mitgenommen und dann wurde dessen Nachlass versteigert. Und aus dem Nachlass habe ich das widrig gegen die Bestimmungen der Zuwendung gekauft, aber es war wichtig.
Schön, dass wir das auch noch wissen. Bernd Schmidt, vielen Dank an Sie für den Besuch hier bei uns im Gespräch.
Sehr gerne.